Hallo, hier ist Florian Wellbrock und es sind jetzt noch genau 9 Monate bis Tokio zu den Olympischen Spielen.
Ja, wieder 1 Monat geschafft auf dem Weg Richtung Olympia und Florian Wellbrock übrigens schwimmt immer noch allen davon, wie gerade beim Weltcup in Berlin.
Und jetzt bringt er es nach Hause, Florian Wellbrock, so wie es die Kulisse hier in Berlin von ihm erwartet, einen Sieg beim Weltcup, es ist die letzte Bahn, es ist ein ganz lockerer Startzielsieg für den deutschen Ausnahmeschwimmer, für Florian Wellbrock.
Ja, und jetzt ist er erstmal im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada in Spanien, also schon voll fokussiert auf die Olympiasaison.
Oh ja, ja, und hinter uns liegen ja auch die Leichtathletik-Weltmeisterschaften von Doha, haben wir ausführlich in der ARD, in den Streams, natürlich im Fernsehen und natürlich auch im Radio drüber berichtet.
Ja, und Gina Lückenkämper war ja dabei, ja. Eine der 5 Sportlerinnen, die wir hier begleiten auf ihrem Weg Richtung Tokio, und wir haben gesprochen mit ihr über die WM und über ihre Saison, die jetzt vorbei ist. Und ich bin ganz gespannt, weil sie hat ja mal angekündigt, dass sie nach Ende der Saison ein Bierchen zischen will. Bin ganz gespannt, was daraus geworden ist. Werden wir gleich hören. Und nach der Leichtathletik-WM in der Wüste ist auch vor der Leichtathletik-WM in der Wüste. Die Paraleichtathleten haben nämlich ihre Weltmeisterschaften in Dubai. Und Phil Groller ist dabei, hat es tatsächlich geschafft ins deutsche Team. Und auch ihn haben wir besucht.
Außerdem waren wir in Kiel und zwar bei Handball-Nationalspieler Hendrik Pekela vom THW Kiel. Da haben wir vorbeigeschaut und der hat uns ziemlich viele sehr interessante und vor allen Dingen auch sehr private Einblicke gegeben.
Und wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen, in den letzten Tagen und Wochen waren Japan und auch Tokio speziell sehr präsent in den Nachrichten wegen der Taifune dort mit vielen, vielen Opfern. Und das in der Stadt, in der kommendes Jahr die Olympischen und Paralympischen Spiele stattfinden werden. Also möglicherweise wird das dann auch schon nochmal zum Thema. Ganz sicher, aber jetzt hier bei uns im Podcast. Ich bin Moritz Kasserlet.
Und ich bin Fabian Wittke und damit starten wir jetzt.
Kommen Sie ran!
It's gold again! Gold für Fabian Abbüchen!
Go to Tokyo to go, der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unwirklich!
Tor!
Deutschland ist Olympiasieger!
In der ARD-Audiothek und auf sportschau.de.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
In Japan hat ein außergewöhnlich starker Taifun schwere Schäden verursacht.
Die heftigsten Regenfälle seit 60 Jahren mit einer Windgeschwindigkeit von knapp 200 Kilometern pro Stunde. 100.000 Menschen überqueren die berühmte Shibuya-Kreuzung an normalen Tagen pro Stunde. Doch heute ist Tokio wie verwaist.
Ja, und da sind wir natürlich hellhörig geworden, denn exakt an dieser Shibuya-Kreuzung befindet sich auch das ARD-Studio Tokio.
Hallo, konnichiwa.
Möglicherweise kennt ihr sie schon, die Frau, die fester Bestandteil dieses Podcasts ist. ARD-Hörfunk-Korrespondentin Katrin Erdmann. Sie nimmt uns mit regelmäßig in die Stadt, die nächstes Jahr die Sportwelt zu Gast haben wird. Sie ist für euch das Flugticket, die Hop-on-Hop-off-Tour, die Stadtrundfahrt für die Ohren. Katrin Erdmann ist in Tokio und hat natürlich auch die schweren Wirbelstürme miterlebt.
Also ich selber tatsächlich habe in erster Linie gearbeitet wie eine Wilde und meine Wohnung liegt im 20. Stock. Das ist zwar wunderschön, aber tatsächlich habe ich hier oben richtig Angst gehabt. Also es war mörderlaut. Ich habe gedacht, die Fenster bersten. Und ich habe wirklich gedacht, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Es hat dann von meinem Balkon alles hin und her gefegt. Also es war schon sehr, sehr beängstigend. Unten war es tatsächlich ein bisschen ruhiger, muss ich sagen. Also für so einen Wirbelsturm ist so eine Wohnung in so einem hohen Stockwerk nicht zu empfehlen.
Ja, in diesem Tagesschau-Beitrag von eben war ja auch die Rede von den schwersten Regenfällen seit 60 Jahren. Da springt bei uns sofort Kopfkino an. Und das hier sind die passenden Bilder dazu, die passenden Bilder für die Ohren.
Also es ist schon so, wenn es hier regnet, sage ich immer, dann regnet es richtig. Und es regnet ja jetzt nicht nur beim Wirbelsturm, sondern es gibt hier schon durchaus auch immer mal wieder Starkregen. Und dieser Starkregen hat auch zugenommen. Und da wird es eben so, dass ganz schnell auch Straßen unter Wasser gesetzt sind, Flüsse anschwellen. Also da kann man auch im Schirm rausgehen. Also mir hat es da meinen Schirm zerfetzt. Und es ist eigentlich egal, wie man sich ansieht, man wird auf jeden Fall nass.
Vor allen Dingen Nord- und Mittelamerika sind häufig von Wirbelstürmen betroffen. Es gibt sogar eine offizielle atlantische Hurricane-Saison 2019. Die ist vom 1. Juni bis zum 30. November, obwohl sich die Wirbelstürme nicht immer taggenau daran halten. Wir fragen uns in jedem Fall, wie ist das eigentlich mit Wirbelstürmen in Japan? Gibt es da auch ein Zeitintervall, in dem sie vermehrt auftreten, möglicherweise während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020?
Ja, tatsächlich ist es so, dass es jetzt so einen schweren Sturm gegeben hat, das war ja Nummer 19 in diesem Jahr, eher ungewöhnlich war. Normalerweise ist die Wirbelsturmsaison im August und September. Und da sind natürlich dann tatsächlich noch die Paralympics. Also da kann schon noch einiges auch auf die Leute zukommen. Und da wird sich Japan irgendetwas überlegen müssen. Denn es gibt viele Leute, die keinen Strom haben, die kein Wasser haben. Und wenn das dann auch noch die Touristen und Touristinnen trifft, dann wird das sicher weniger lustig. Und dann wird es auch Kritik geben.
Ja, die äußeren Begleitumstände, die sind nicht zu ändern und ja teilweise auch nicht vorhersehbar. Also die Gefahr vor Erdbeben zum Beispiel, ne? Und dann die Wirbelstürme. Die große Hitze, mit der wir stark rechnen. Und da gibt es Neuigkeiten. Die Marathon- und Geher-Wettbewerbe, die sollen nicht in Tokio, sondern 800 Kilometer nördlich in Sapporo stattfinden. Da ist es nicht ganz so heiß. Deswegen, und das ändert natürlich auch so ein bisschen unsere Planungen. Wir geben euch in diesem Podcast ja auch mal ein paar Blicke hinter die Kulissen im NDR, wo wir die Übertragung der Olympischen und Paralympischen Spiele für die ARD organisieren. Und gerade hat die Hörfunk-Crew wieder zusammengesessen. Also Teamchef Alexander Bleik, Programmchef Holger Gersker mit den Kollegen aus der Produktion. Und Holger hat dabei auch über den neuen Austragungsort gesprochen und darüber, was sich dadurch für uns ändert.
Ja, also gehen ist ja ohnehin, wäre ja eh nicht im Stadion gewesen, das Ziel auch nicht. Das wäre eh auf Tube gewesen in irgendeiner Form. Und den Marathon kommentieren wir ja auch. Die laufen durch die Stadt, ne? Also ob die jetzt durch Sapporo laufen oder durch Tokio laufen, der Reporter sitzt eh im Stadion. Ja. Das einzige Problem, was wir wahrscheinlich ein bisschen haben, ist beim Marathon, jetzt ist kein Deutscher qualifiziert, aber wir haben natürlich Geher, die da mit, zumindest im Dunstkreis der Medaillen. Und wenn das 800 Kilometer entfernt, da brauchen wir einen Plan mit dem Fernsehen zusammen. Ja. Denn da muss irgendeiner muss da sein in Sapporo, zumindest beim Gehen. Aber es wird kein Reporter sein, ne? Wir werden nicht von vor Ort da irgendwas. Weil die Leichtathletik geht an den Tagen ja jeweils weiter und da kann ich um 6 Uhr morgens in Sapporo und um 9 Uhr in Tokio sitzen. Ein gemeinsamer Storm, genau.
Ja, mal sehen, was da noch so alles kommt. Alle anderen Wettbewerbe sollen da stattfinden, wo schon immer geplant. Die meisten also in und um Tokio und die Stadt, die tastet sich an die Spiele im kommenden Sommer so langsam heran.
Ja, tatsächlich. Es gibt eine richtige Probe oder auch Testserie für jede Sportart. Im Sommer zum Beispiel, da gab es ein Beachvolleyballturnier im olympischen Sand oder auch schon Radrennen gab es im Sommer oder den Triathlon oder Ende November, Anfang Dezember findet die 24. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen beispielsweise in Japan, also in Tokio statt. Und noch bis Anfang November fliegen die Eier durch Japan. Die Rugby-WM ist für Japan und natürlich im Speziellen für Tokio auch schon mal ein Prüfstein, wie man Sportgroßereignisse handeln kann oder zum Beispiel auch Public Viewing Plätze, ja, wie die genutzt werden können und.
Ja, und wir waren da für euch, also nicht wir persönlich, sondern unsere eben schon gehörte Korrespondentin Katrin Erdmann. Und jetzt kommt ein Spitzenspannungsbogen, das haben wir später für euch. Jetzt nehmen wir euch erstmal mit nach Kiel.
Es ist ein wirklich grauer Herbsttag, an dem ich mich zu einem unserer 5 Sportler aufmache. Es geht zum Handball-Nationalspieler Hendrik Pekela vom THW Kiel. Der Regen legt sich fein und genauso massiv, im Prinzip wie ein Sandsturm, auf das Auto. Während ich mal wieder unter Beweis gestellt bekomme, weshalb der Norddeutsche von Schied- oder Schmuddelwetter spricht, erinnert mich der Scheibenwischer meines Autos an den Austausch der Wischblätter. In Kiel-Altenholz steht das Trainingszentrum des THW Kiel. Das könnt ihr möglicherweise schon kennen, das haben wir euch in einer der vergangenen Folgen schon mal ausführlich vorgestellt. Das Vereinslogo des THW prangt auf einer Wand des großen Komplexes. Trainingszentrum heißt Sporthotel, Geschäftsstelle, Restaurant und natürlich auch die Sporthalle. Der Pressesprecher des THW Kiel führt mich durch einen engen, schmalen Gang hinter den geteilten Hallen. Kennt man, glaube ich, früher vom Schulsport. Nur, dass es hier natürlich etwas schicker ist. Ja, und diese Basketballgeräusche stammen von THW-Profi Nikola Bilic, der noch ein paar Körbe wirft, während er ebenfalls auf ein Interview wartet.
Hallo, Fabian. Hallo,
Nikola.
Hi.
Durch die Halle geht es weiter. Hinten rechts im Kraftraum treffe ich den Mann, der sich mit der deutschen Handballnationalmannschaft erst noch für Olympia qualifizieren muss und für den Tokio ein Wiedersehen wäre. Hendrik Pekela.
Wir waren vor anderthalb Jahren waren wir ja mit der Nationalmannschaft schon in Tokio. Haben uns da ja, so ein Stück weit die Stadt Tokio an sich angeguckt, aber auch das Volk kennengelernt. Ist eine hochmoderne Stadt, sehr, sehr nette Leute. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Olympischen Spiele 2020 wesentlich besser werden als die in Rio.
Wir setzen uns auf zwei Turnböcke, heißen die, glaube ich. Diese Holzhocker, die mit Leder bespannt sind. Ja, genau. Bilic wirft im Hintergrund weiter seine Körbe und nebenan auf der anderen, auf der abgetrennten Hallenseite, trainiert eine Jugendmannschaft.
Ja, zum einen wollen wir einfach auch diese Nähe haben mit dem THW Kiel, mit der Jugendabteilung. Bei uns trainieren ja auch einige aus der zweiten Mannschaft mit, dass sie einfach dieses Gefühl auch bekommen. Und Handball ist halt komplett anders als wie der Fußball. Es ist alles relativ nahbar. Wir sind da auch alle sehr kommunikativ. Also da bei uns gibt's da keine Allüren.
Dreimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger, Champions League-Gewinner, Europameister, ja und auch Olympia-Bronzemedaillengewinner. Hendrik Pekeler ist inzwischen 28 oder eigentlich auch erst 28. Wir spulen die Karriere des 2,3 Meter großen Kreisläufers nochmal zurück. In Itzehoe im Süden Schleswig-Holsteins geboren, lernt Peke, wie er genannt wird, in Glückstadt und Herzhorn das Handball spielen. Hier reifen die Wünsche des kleinen Hendrik Pekeler, als die Bundesligisten für Vorbereitungsspiele in seine Heimat kommen.
Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als der THW oder auch als Flensburg in der Hölle Nord oder Halle Nord in Glückstadt noch gespielt haben, da war ich auch mal vor Ort und na klar hat man dann den großen Stars irgendwie nachgefiebert oder nachgeeifert. Ich weiß noch, dass damals Nikola Karabatic da war und irgendwie war das irgendwie auch irgendwie immer ein Traum, in so einer Mannschaft zu spielen.
Das ist meine Lieblingsfrage. Kann man wirklich sagen, Wille schlägt Talent? In jedem Fall?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus Talent, Wille, aber auch Glück.
Ja, das Glück in Glückstadt, seine Vorbilder zu treffen. Und Hendrik Pekeler hat auch das Glück, dass Mama und Papa Pekeler ihn nach Kräften unterstützen.
Ich kann sagen, dass ich es nicht geschafft hätte, Handballprofi zu werden, wenn meine Eltern nicht da gewesen wären. Sie haben mich ganz oft quer durch Schleswig-Holstein gefahren, haben da auch einiges an Mehrkosten auf sich nehmen müssen. Also wie gesagt, wenn ich meine Eltern nicht gehabt hätte, dann wäre ich heute nicht hier. Klar ist aber auch, das Handballerisch habe ich von meiner Mutter. Meine Mutter hat früher Handball gespielt, mein Vater hatte nie was mit Handball am Hut. Er wollte eigentlich immer, dass ich beim Fußball bleibe. Und ich glaube auch, dass er damals ein bisschen enttäuscht war, als ich mit dem Fußball aufgehört habe und mich dann nur noch für den Handball entschieden habe. Von daher bin ich beiden dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben.
THW-Nationalspieler Hendrik Pekeler hat inzwischen seine eigene kleine oder mehr große Familie, bestehend aus Frau Johanna, die Töchter Stine Marie, Klammer auf Baby, Klammer zu, und Fine Sophia, Klammer auf 3 Jahre alt, Klammer zu. Und außerdem gibt es auch noch die beiden Hunde Lilo und Hector. Nach Stationen beim Bergischen HC, Lemgo und den Rhein-Neckar-Löwen ist Schleswig-Holstein eine Mischung aus Heimat und Zuhause.
Ich kann sagen, dass sich meine Frau auf jeden Fall zu Hause fühlt, weil sie gebürtige Kielerin ist. Aber es hat natürlich schon einige Vorteile, wenn du deine Familie in unmittelbarer Nähe hast. Als unsere Tochter in Mannheim geboren wurde, waren es halt auch mal gute 6-7 Stunden nach Hause. Das hat sich jetzt alles wesentlich erleichtert und ist einfach einfacher geworden für uns.
Ja, und trotzdem ist die Herausforderung, den Alltag zu stemmen, da. Handballprofis auf dem Niveau von Hendrik Pekeler haben alle 2, 3, 4 Tage ein Spiel. Bundesliga, Pokal, Champions League und Nationalmannschaft.
Das Problem ist eigentlich eher immer der Kopf. Diese vielen Reisen, diese unbequemen Reisen auch. Das ist ja möglich irgendwann.
Und wie Hendrik Pekeler damit zurechtkommt und außerdem auch noch zu Hause.
Ja, fürs Bügeln habe ich irgendwie nicht das Händchen.
Ich sag mal, seinen familiären Pflichten gerecht wird. Das hört ihr später hier bei uns im Podcast.
Wir begleiten 5 Sportler auf ihrem Weg nach Tokio, unter anderem die schnellste Frau Deutschlands, die in diesem Jahr gar nicht die schnellste Frau war. Tatjana Pinto ist schneller gelaufen als Gina Lückenkämper. Beide aber sind bei der Leichtathletik-WM über die 100 Meter nicht ins Finale gekommen. Und weil Pinto sich auch noch verletzt hat, fehlte den Frauen in der 4x100-Meter-Staffel natürlich eine wichtige Läuferin.
Auf der Schlussgeraden kommt jetzt Gina Lückenkämper. Auch dieser Wechsel ist hervorragend. Der Wechsel ist zwar super, aber Jamaika ist vorne. Großbritannien, USA. Gina Lückenkämper schließt die Lücke. Gina, lauf um dein Leben. Es wird nur am Ende der 5. Platz, aber ein tolles Ergebnis. Ein tolles Ergebnis für das deutsche Team. Gina Lückenkämper hat das prima gemacht. Die Wechsel haben geklappt. Mehr war da heute einfach nicht drin. Keine Medaille für das deutsche Quartett, aber eine gute Platzierung. Rang 5.
Und wir machen jetzt was ganz Verrücktes in diesem Podcast. Gina Lückenkämper und ich schicken uns Nachrichten hin und her. Und als erstes müssen wir was ganz Wichtiges klären. Neulich hat sie bei uns im Podcast nämlich gesagt, nach der Saison gönnt sie sich auch mal ein paar Bierchen. Wie viele waren es denn bisher?
Bisher sind es tatsächlich 4 Bier gewesen, aber auch 4 Gläser Wein.
Jetzt haben Sie Urlaub. Wie sieht der so aus?
Bisher relativ entspannt. Ich habe es endlich jetzt mal geschafft, meinen Hängerführerschein zu machen. Da ich ja halt auch noch ein Pferd besitze, wollte ich das schon ganz lange machen, um im Notfall halt auch dazu in der Lage zu sein, mein Pferd von A nach B zu fahren und vielleicht auch mal für den einen oder anderen Ausflug mit meinem Pferd losfahren zu können und auch offiziell zu dürfen. Und das habe ich aber bereits abgehakt und erledigt und da bin ich auch echt glücklich und zufrieden mit, weil das jetzt auch echt relativ zügig ging. Und ja, ich habe jetzt erstmal meinen Hängerführerschein gemacht und dann schauen wir mal, wie es noch so weitergeht. Aber an sich ist es relativ entspannt, so ein bisschen Büroarbeit steht schon an, aber ein bisschen zur Ruhe kommen kann ich auch und viel im Sattel sitze ich aktuell.
Ich bin sehr neugierig. Bei Instagram haben Sie geschrieben, im November beginnt ein neues Kapitel. Was bedeutet das?
Tja, liebe Leute, was das mit dem neuen Kapitel auf sich hat, werdet auch ihr nicht früher erfahren. Da werdet ihr euch auch noch ein bisschen gedulden müssen.
Okay, wir werden das weiter verfolgen. Jetzt sprechen wir mal über die Leichtathletik-WM in Doha. Und so ein bisschen überspitzt gesagt, kam bei uns in Deutschland an. Es war viel zu heiß, die Stimmung im Stadion war schlecht. Und die neuen Startblöcke mit der Kamera waren eine ganz, ganz blöde Idee. Wie war es denn in Katar wirklich?
Also ganz so übertrieben schlimm war es in Doha tatsächlich nicht. Also ja, es war sehr heiß, aber auch in Deutschland war es jetzt im Sommer wirklich warm. Und wir haben ja die Wettkämpfe meist in den Abendstunden gehabt. Da ging es dann. Vor allem ist im Laufe der WM hinten raus, sind die Temperaturen tatsächlich immer angenehmer geworden. Das heißt, die Temperaturen waren schon krass. Ich glaube, das ist gerade halt für die Ausdauersportarten, die nicht im Stadion stattgefunden haben, heißt Marathon und die Gehwettbewerbe, für die war es besonders anstrengend und halt echt nicht ohne, weil die halt nicht im klimatisierten Stadion ihre Wettkämpfe dann hatten. Im Stadion war es halt aber wirklich überhaupt kein Problem, weil da waren wir dann in dieser Klimazone. Allerdings musste man dann aufpassen und ein bisschen vorsichtig sein, weil je nachdem, wo man sich gerade in der Mixzone befand, hat es an einigen Stellen ziemlich gezogen, was direkt nach dem Wettkampf jetzt nicht unbedingt von Vorteil ist. Aber die Journalisten vor Ort in Doha waren wirklich gut vorbereitet, hatten Handtücher für uns, die wir uns um die Schultern legen konnten, damit uns dann da halt eben nicht kalt wurde und haben da halt echt mitgedacht. Und da waren wir auch wirklich sehr, sehr dankbar für, dass da halt wirklich auch alle so mit an einem Strang gezogen haben. Diese Startblockkameras, es war ja ein ganz heikles Thema vor Ort. Ich war auch wirklich echt irritiert, als ich in das Stadion reingekommen bin und zum ersten Mal diese Dinger gesehen habe, weil wir die halt weder im Trainingsstadion noch im Aufwärmstadion hatten. Und durch diesen Aufsatz mit den Kameras sind die Startblöcke halt auch eine ganze Ecke länger. Also die Schiene vom Block ist halt bedeutend länger und ich habe die Schiene eigentlich sowohl im Training als auch im Wettkampf immer relativ weit hinten stehen, so dass wenn ich mal quer ziehe, dieser Fehler halt verziehen wird, weil da halt nichts ist, wo ich gegentreten kann. Und ich habe halt bei meinem Probestart in Doha halt da voll gegengetreten, weil das aufgrund dieser Verlängerung der Schiene vorne mit dem Aufsatz halt einfach nicht mehr möglich ist, das Ganze so zu gestalten, wie ich das sonst auch mache. Und da war ich halt echt nicht drauf vorbereitet, weil ich diese Blöcke halt da wirklich zum ersten Mal überhaupt gesehen habe. Das war schon ein bisschen seltsam. Der DLV hat sich ja dann auch noch aufgrund dieser Kamera, die halt nach oben filmte, dann auch nochmal beschwert und hat da offiziell Beschwerde bei der IAF eingelegt, weil egal, wer da über diese Kamera steigen muss, sorry, aber in den Schritt möchte keiner gefilmt werden. Und also weder Männlein noch Weiblein. Und das ging halt einfach gar nicht. Also ich habe mich so unwohl gefühlt, wenn ich in diesen Startblock überhaupt rein wollte, einfach weil ich wusste, dass ich über diese Kamera jedes Mal drüber steigen muss und ich da gar nicht drum herum komme. Man muss aber auch dazu sagen, dass sich die IAAF der ganzen Sache halt angenommen hat. Die haben das ernst genommen, diese Beschwerde, haben dann halt daraufhin auch uns versprochen und zugesichert, dass in der Regie die Aufnahmen, während die Athleten in die Blöcke gehen, geschwärzt werden und erst wieder groß gemacht werden in der Regie, dass dann halt gegebenenfalls die Aufnahmen von den Gesichtern der Athleten genutzt werden können, wenn die Athleten in den Startblöcken sind. Zur allgemeinen Installation dieser Kameras hat man gesagt, dass die Kameras die Kommunikation zwischen Sportler und Zuschauer noch ein bisschen mehr verstärken sollen und da noch mehr Nähe generieren sollen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt kein großes Interesse dran, im Startblock noch mehr kommunizieren zu müssen, sondern da will ich halt im Fokus sein, wobei sie mich jetzt im Block selber nicht wirklich gestört hat und nicht irritiert hat. Aber um in den Startblock reinzukommen, war es halt schon echt ein sehr, sehr komisches Gefühl und sehr unangenehm.
Wie oft hatten Sie den Gedanken, warum muss die WM hier stattfinden?
Tatsächlich nicht ein einziges Mal. Ich bin persönlich der Meinung, warum nicht? Also wieso sollten wir uns rausnehmen können, zu bestimmen, welche Länder so eine Weltmeisterschaft ausrichten können? Natürlich ist Doha ein umstrittener Standort, aber was berechtigt ein Land dazu, eine WM ausrichten zu dürfen? Also warum dürfen die einen Länder das und andere Länder dürfen das nicht und anderen Ländern wollen wir das verbieten? Das widerspricht sich so ein bisschen. Natürlich dürfen solche Länder sich auch auf die WM bewerben. Wie die WM da hingekommen ist, darüber brauchen wir jetzt gar nicht zu reden. Das ist natürlich umstritten und das verstehe ich auch und das sehe ich auch so, aber am Ende hat die WM jetzt halt da stattgefunden und mit welchem Recht dürfen gewisse Länder so eine Meisterschaft ausrichten und andere wieder nicht. Finde ich halt einfach ein sehr, sehr schwieriges und sehr komplexes Thema und da würde ich mir an sich einfach nur wünschen, dass manche Menschen das halt auch einfach mal ein bisschen kritischer hinterfragen. Aber ich habe mir tatsächlich nicht einmal die Frage gestellt, warum die WM ausgerechnet in Doha stattfinden musste.
Sie haben richtig gute Jahre hinter sich. Vergangenes Jahr sind Sie unter 11 Sekunden gelaufen. In dieser Saison, sagen Sie selbst auch, ist es nicht immer so gut gelaufen, wie Sie es gerne hätten. Welche Lehren ziehen Sie aus diesem Jahr?
Ja, das ist eigentlich ein Thema, was nur mich persönlich betrifft und mit dem ich mich eigentlich auch nur für mich persönlich halt auseinandersetzen möchte. Ich ziehe meine Lehren aus dieser Saison definitiv. Ich weiß, worauf es ankommt. Ich weiß aber halt auch, dass viel einfach auf emotionaler Ebene stattgefunden hat. Und da ich einfach ein sehr emotionsgesteuerter Mensch bin und da halt auch einfach nicht gegen ankomme, weil ich halt einfach nur ein Mensch bin, muss ich da halt auch einfach lernen, mitzuleben, dass es halt nicht immer laufen kann. Das ist für mich einfach jetzt eine Saison zum Lernen gewesen. Es kann halt nicht immer zu 100% so laufen. Ich bin halt nach wie vor ein Mensch und keine Maschine. Das war auf jeden Fall ein Fazit dieser Saison. Und von Sachen, die mich halt im Unterbewusstsein beschäftigen, kann ich mich halt auch nicht zu 100% freisagen und freimachen. Aber was mich dann doch sehr beruhigt hat, war, zur Staffel hin hat es halt wieder richtig funktioniert. Und wenn es um eine Staffel geht, kann ich mich halt immer voll fokussieren und voll konzentrieren. Und da funktioniere ich halt auch einfach. Hoffentlich kriegen wir das jetzt im nächsten Jahr halt auch im Einzel besser wieder hin.
Wann beginnt für Sie die Vorbereitung auf das Olympiajahr?
Die Vorbereitung auf das Olympiajahr beginnt für mich tatsächlich jetzt Anfang November. Das heißt, ein paar Tage Urlaub habe ich noch. Und den werde ich halt auch entsprechend mit noch ein paar Terminen verbringen dürfen, aber halt auch mit ein paar ganz netten Terminen. Also von daher, es wird bei mir nie langweilig, auch jetzt nicht in der Off-Season. Und Anfang November wird dann mit frischem Wind wieder in die Olympia-Vorbereitung gestartet und ich freue mich auch wirklich schon sehr darauf, auch wenn es wirklich echt anstrengend wird. Aber das gehört einfach dazu und das macht das Ganze ja halt auch einfach auf eine gewisse Art und Weise reizvoll.
Ja, dann sagen wir Danke an Gina Lückenkämper per Sprachnachricht.
Danke, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.
Und was ist das? Wer jubelt hier? Hör mal, wer da jubelt. Wir nehmen euch jetzt mit zur Rugby-WM nach Tokio. Die läuft noch bis Anfang November. Sie ist ja auch eine Art Olympiatest für die Stadt. Und für uns schon mal die Gelegenheit zu schauen, wie die japanischen Fans so sind. Und da sind wir wieder bei unserer Stimme aus Tokio. Und das ist natürlich Hörfunkkorrespondentin Katrin Erdmann, die durchs Schlüsselloch der Tür zur Olympiagastgeberstadt leuchtet und für uns die japanischen Fans beobachtet hat.
Also die sind in erster Linie, das ist mir zumindest aufgefallen, sehr fair. Ich war zum Beispiel bei dem Spiel Japan gegen Schottland beim Public Viewing dabei. Und das, was man hier hört, ist nicht etwa der Jubel für die japanische, für das japanische Team, sondern Schottland hat gerade einige Punkte geholt und die Zuschauer klatschen. Natürlich nicht so ganz wie für die Japaner, aber sie klatschen immerhin.
Man hört ja ganz häufig, dass Japaner sehr strukturiert, sehr hilfsbereit, sehr freundlich sind. Und da haben wir uns gefragt, ob die denn beim Sport als Fan oder als Supporter mal überhaupt so richtig aus sich rauskommen können.
Ja, also das können sie auf jeden Fall. Die können sich so richtig freuen und zwar über alle Generationen hinweg und auch richtig laut werden. Ich muss sagen, das hat mir richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und ich habe auch erfahren, dass es gerade bei diesem Spiel, da ging es ja um den Einzug ins Viertelfinale, die höchsten Einschaltquoten in Japan überhaupt gab. Das lässt auch ein bisschen hoffen für Tokio 2020. Man freut sich da einfach mit. Ein bisschen anders sieht es immer noch bei der Organisation aus, muss ich sagen.
Wieso? Wie kommt das?
Also nehmen wir mal das Public Viewing, wo ich war. Da stand im Internet vorher, es sei draußen und auch mit alkoholischen Getränken. Zum Rugby gehört ja Bier dazu, habe ich zumindest mir sagen lassen und habe ich gelernt. Aber dann war es so, man ist da hingekommen und dann war die Veranstaltung drinnen in einem Konzertsaal. Da durfte man auch nichts trinken. Und selbst wer jetzt eine Dreiviertelstunde zuvor da war, auch so wie ich, der kam nicht mehr rein, weil es voll war. Die Japaner, das habe ich beobachtet, die hatten sich irgendwie Tickets besorgt. Und man hat mir dann auch gesagt, ja, nee, wir haben das vorher angekündigt, dass das doch drin sein wird. Aber das war alles nur auf Japanisch. Also die Fans, die ausländischen Fans, die haben da wirklich ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt. So wie dieses neuseeländische Paar zum Beispiel.
The website has been really good, but it didn't say on the website that it would be full at a certain point. And it said it was outdoors. So then it should never be full if it's outdoors. But I think it's not outdoors.
So erging es an diesem Abend tatsächlich vielen anderen. Die Webseite, die war eben nur auf Japanisch aktualisiert worden. Und wegen des Sturms, darüber haben wir ja auch groß berichtet, hatte man das Public Viewing kurzerhand einfach in diesen Konzertsaal verlegt. Und da denke ich, ist es etwas, was die Veranstalter für Tokio 2020 auf jeden Fall noch lernen können, wo sie auch besser werden können. Die Welt spricht einfach nicht Japanisch, sondern dann tatsächlich doch eher Englisch, muss man sagen.
Wenn wir diese Podcast-Episode frisch veröffentlicht haben, dann läuft ja die Rugby-WM in Tokio noch. Ganz genau, haben wir ja gesagt, bis Anfang November. Katrin Erdmann gibt uns ein Zwischenfazit von beiden Seiten, also von der Organisatoren und von der Konsumenten, also der Anhänger der Fans.
Also die Veranstalter, die haben sich sehr, sehr zufrieden geäußert. Es gab aber doch schon Kritik von einigen Fans, weil ja mehrere Spiele ausgefallen sind durch diesen schweren Wirbelsturm. Und da hat man eben schon auch gehört, naja, man wusste um das Risiko, war das dann tatsächlich so richtig, dass man diese Weltmeisterschaft nach Japan verlegt hat? Vielleicht am Rande auch noch ein anderes interessantes Detail. Japan hat ja vor Beginn dieser Weltmeisterschaft all jene, die tätowiert sind, gebeten, die entsprechenden Stellen abzukleben. Man darf ja damit auch nicht in so ein öffentliches Bad gehen, jedenfalls in die meisten nicht, um die Japaner und Japanerinnen nicht zu verschrecken, weil da wohl immer noch einige denken würden, das seien dann Yakuza, also die japanische Mafia. Aber positiv bemerkt, in der Realität ist dann alles doch viel entspannter. Also einige Spieler und Zuschauer, die trugen ihre Tattoos offen zur Schau und da hat sich, also nach meinem Empfinden, keiner dran gestört und ist auch keiner in Ohnmacht gefallen.
Das wusste ich nicht, dass in Japan so Tattoos verpönt sind.
Nee, wusste ich auch
teilweise
nicht.
Teilweise ja verboten, habe ich jetzt gerade gelesen im Internet.
Ja.
Ist mir neu.
Krass. Ja, war für mich auch neu, ist ja vor allen Dingen nicht nur für die Fanseite dann eine interessante Geschichte. Es gibt ja auch viele Sportlerinnen und Sportler, stimmt, ja auch aus unserem Podcast. Also ich weiß, Florian Wellbrock hat Tattoos und Gina Lückenkämper ja auf ihrem linken Oberarm.
Die Ringe,
die olympischen Ringe, war ja auch schon mal Bestandteil hier im Podcast. Ja, wie ist es eigentlich mit Phil Groller?
Keine Ahnung, wir fragen ihn mal.
Ja.
Phil Groller, den Paraleichtathleten.
Nee, ich habe tatsächlich keine Tattoos. Habe ich auch erstmal nicht vor, also habe ich mir noch keine großen Gedanken drüber gemacht. Ja, keine Ahnung. Irgendwann mal so ein kleines Tattoo, ne? Auch irgendwas, ich denke mal, familiäres, wenn. Fände ich auch ganz cool, aber mache ich mir jetzt erstmal keine Gedanken drüber.
Ja, und Phil Groller sitzt schon, Achtung Floskel, auf gepackten Koffern. Wobei das natürlich ziemlicher Quatsch ist, weil er sitzt gar nicht auf gepackten Koffern. Das wäre auch ziemlich ungemütlich und langweilig. Jedenfalls ist er aber ganz sicher vor dem wohl größten Erlebnis seines noch jungen Lebens und jetzt schon verdammt aufgeregt. So, die erste Hürde ist genommen, der Zug hat gehalten in Wolfsburg und jetzt geht's dahin, wo ganz viele Hürden sind. Zu den Leichtathleten des VfL, wobei Phil Groller ja gar keine Hürden braucht.
Ja, brauche ich tatsächlich nicht. Ich laufe die 100 Meter, also einfach nur gerade durch. Ist jetzt nicht allzu anspruchsvoll, aber ist tatsächlich nicht so leicht, wie jeder denkt. Ja.
Ja. Groller trainiert am alten VfL-Stadion, da wo die Wolfsburger Fußballer vor inzwischen 22 Jahren in die Bundesliga aufgestiegen sind. Dahinter sind zwei Rasen- bzw. Kunstrasenplätze und dahinter eine alte Sporthalle, in der es wahnsinnig warm ist, bestimmt so 25 Grad.
Ist das hier so ein bisschen der Vorgeschmack auf Dubai schon oder warum ist das hier so warm?
Nee, tatsächlich weiß ich nicht so wirklich, was mit der Heizung los ist. Also mal ist es extrem warm, mal ist es auch ein bisschen kühler hier in der Halle. Aber grundsätzlich denke ich, schadet das nicht, wenn es hier schon mal ein bisschen wärmer ist, weil in Dubai wird es nochmal eine deutliche Ecke wärmer dann, ja.
Was steht heute an hier? Was macht ihr heute?
Wir machen heute ein paar Starts, auch schon mal in Richtung Dubai dann. Wollen schauen, wie es läuft, da noch ein bisschen was verbessern, weil ich denke, am Start kann ich auch noch mit am meisten rausholen. Hinten raus läuft es eigentlich in letzter Zeit ganz gut. Ja, dann hinterher noch in Kraftraum, ein paar Kniebeuge und Beuger noch, da war es das auch schon.
Die Halle hat so ungefähr den Charme einer alten Schulturnhalle. Es ist eine reine Leichtathletikhalle, 120 Meter lang ungefähr, 6 Meter breit, mit 4 roten Laufbahnen und am Ende ist eine Sprungkuhle mit Sand. Alles ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Eine Seite hat komplett vom Boden bis zur Decke Fensterscheiben. Hinter dem Glas ist noch ein riesiger Rasenplatz mit vergilbten Fußballtoren und in der Halle übt Phil Groller mit 7 anderen jungen Männern den Start. Er ist der Einzige in seiner Gruppe mit einer Körperbehinderung, kam vor fast 19 Jahren ohne linken Unterarm zur Welt.
Ich stelle gerade meinen Startblock ein und mache jetzt einen kurzen Probestart sozusagen. Und dann geht's auch schon los. Ja.
Beim Laufen kommt die Prothese ran?
Genau, also zumindest bei den Starts. Also sonst im Training trainiere ich ohne die Prothese. Aber weil es angenehmer ist und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich sie irgendwie brauchen würde. Ist halt hauptsächlich beim Start und auch beim Wettkampf dann, damit ich sauber aus dem Startblock rauskommen kann, damit ich mich schön auf dem Arm abstützen kann.
Ist aber nicht verpflichtend, ist es einfach leichter zum Laufen dann?
Genau, ist es nicht verpflichtend. Manche haben auch einfach nur einen Block, so einen kleinen Holzblock oder so neben, also für den Arm stehen und der dann halt stehen bleibt, weil sie auch lieber ohne Prothese laufen, aber manche haben auch eine Prothese mit dran, also ganz, ganz flexibel, ja.
Sein Trainer Werner Morawitz wird Groller und zwei andere Läufer gleich aus den Startblöcken schicken zum Sprint über 30 Meter. Groller trainiert 6 Mal in der Woche für sein großes Ziel Paralympics.
Fertig.
Guter Start oder nicht so?
Ja, war gut. Ja, besser als vorhin beim Fertigmachen. Eigentlich.
Kann er das gut, Start? Ist das eine Stärke?
Ja, eigentlich nicht schlecht. Aber es ist immer noch verbesserungswürdig, ne? Beim Start soll man den ersten Schritt nicht in eine Kreisbewegung machen, sondern ganz flach ziehen am Boden, ne? Dass man schnell wieder nach vorne kommt.
Hat er das gerade gemacht?
Ja, eben war es ganz gut. Da ist er nicht so hoch gekommen, da war er, na so, schätze ich, ne? Das ist schon mal ganz gut.
Er ist ja der einzige Paraleichtathlet bei Ihnen in der Gruppe hier, ne? Ja, wie ist er so im Vergleich zu den anderen?
Ja, ich kann gut mithalten. Also haben Sie ja eben gesehen, praktisch mit einem, der jetzt mit Samuel, der sehr gut starten kann, fast gleichmäßig mit rausgekommen. Er hat sehr viel gelernt. Er ist ja jetzt, muss ich rechnen, ich glaube etwas über ein Jahr hier bei mir. Und da hat er sich enorm gesteigert. Ne? Und das wollen wir weiter vorantreiben, das Steigern. Nächstes Jahr muss oder soll eine 10,x, 9 und noch was sein. Ne? Das ist so das Ziel. Dann ist Tokio sicher.
Wo wäre er dann so im Weltniveau?
Dann wäre er nach heutigem Stand ungefähr auf Platz 6 in der Weltbestenliste. Bei den Männern jetzt, ne? Nicht bei der Jugend. Da wäre er vorne, ganz weit. Ne?
ist er ja auch. Anfang August ist Roller U20-Weltmeister über die 100 Meter geworden. Seine Ziele für die Paraleichtathletik-WM der Männer im November sind etwas bescheidener.
Ja, ich will einfach mein Bestes geben dort, einen schönen Lauf abliefern, eine gute Zeit auf die Bahn legen und ja, dann einfach schauen, was bei rumkommt. Ich würde mich freuen, wenn ich in den Endlauf komme und vielleicht da so ein bisschen mitmischen kann, ein bisschen wen ärgern kann. Aber Medaillenchancen hoffe ich mir jetzt nicht.
Auf dem Weg nach Tokio, welchen Stellenwert hat diese WM?
Auf jeden Fall einen großen, weil das halt mein erster wirklich weltweiter Wettkampf, sage ich mal, ist, gerade im Erwachsenenbereich. Das ist natürlich ein großes Ding. Man lernt die ersten, also sich aus Brasilien die Guten kennen und aus Japan. Ja, und ich denke mal, das ist schon mal ein guter Einstieg in Richtung Dubai, um so ein bisschen das Feeling dafür zu bekommen, bei den Erwachsenen in höheren Wettkämpfen mitzulaufen. Und vielleicht bin ich da nicht mehr so aufgeregt.
Ja, wie geht's Ihnen so kurz vor der WM? Sind die Koffer teilweise schon gepackt, mal Unterhosen schon eingepackt und so?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt letztens nochmal ein Paket bekommen vom Verband mit ein paar neuen Sachen. Da habe ich mich natürlich gefreut. Aber jetzt aufgeregt oder so bin ich tatsächlich noch nicht und Koffer gepackt auch noch nicht. Heute habe ich mich ums Ticket gekümmert für den Zug nach Frankfurt, aber sonst noch nichts gepackt.
Ich wollte gerade sagen, Zug nach Dubai gibt's noch nicht.
Ja, Zug nach Dubai gibt's
nicht. Gibt's vielleicht auch irgendwie auch. Was ist in so einem Paket denn eigentlich drin?
Ja, halt noch Trainingssachen und Repräsentationssachen, genau. Und Wettkampfsachen, ja.
Am 2. November fliegt Groller nach Dubai. Die WM beginnt dann am 7. und dauert gut eine Woche. Sein Arbeitgeber macht das natürlich mit. Groller ist gerade mitten in einem freiwilligen sozialen Jahr beim VfL Wolfsburg und kann sich voll auf die WM konzentrieren.
Ich denke mal, ich werde schon sehr doll aufgeregt sein vorher. Also ich sag mal, die Tage, wo ich anreise, das geht noch. Aber gerade einen Tag vorher und am Wettkampftag selber bin ich dann doch ziemlich aufgeregt. Ja, mal schauen, was ich dann mache. Meistens mit einem Zimmerkollegen bin ich noch ein bisschen am Zocken, weil das lenkt eigentlich ganz gut ab.
Blazer, oder?
Genau, ja, die nehme ich eigentlich überall mit hin, weil es lenkt einfach gut ab, wenn man aufgeregt ist, muss man so sagen. Ja, und dann werde ich einfach schauen, wie der Abend dann verläuft, oder beziehungsweise am Morgen, ja.
Blazer dann FIFA oder Ballerspiel?
Nee, FIFA tatsächlich, ja. Oder, was weiß ich, NBA, NFL oder so, ja.
Von den 5 Sportlern, die wir auf ihrem Weg nach Tokio begleiten, ist Groller der Einzige, der die ganz große Welt noch nicht kennt. Es wären seine ersten Paralympics und es sieht gut aus, dass er dabei sein kann.
Da sind wir wieder. In Kiel, Altenholz, in der Trainingshalle des THW Kiel. Im Gespräch mit Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler. Ich spiele ihm mit meinem Smartphone die Reportage unseres Handballreporters Thomas Kurs vor. Diese Reportage war auch Bestandteil in der vergangenen Folge. Mich interessiert es, wie er darauf reagiert. Also in jedem Fall muss er schmunzeln.
Der lange Kerl da in der Deckung mit der 61, Hendrik Pekeler, der Nationalspieler, hat da hinten gut aufgepasst, setzt sich durch. Die Flensburger hatten den Torwart in Unterzahl rausgenommen und dann läuft er allein ja über das blaue Parkett auf das Tor zu. Die 10.000 springen auf, rufen seinen Namen. Hendrik
Pekeler. Ja, natürlich lebe ich. Ja, mein Traum. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich muss sagen, früher hat mich sowas ja viel mehr interessiert. Als junger Spieler, wenn man dann Berichte über sich gelesen hat, war das schon irgendwie auch eine kleine Bestätigung. Mittlerweile bin ich jetzt auch schon so lange dabei, dass mich das auch so ein bisschen, ja, sagen wir, nicht mehr so tangiert, wie es früher war. Aber natürlich hört man sowas gerne, vor allem auch, wenn man gelobt wird.
Hendrik Pekeler wirkt reif, reflektiert, konzentriert und authentisch. Profi eben, könnte man sagen. Was sich übrigens auch auf die Ernährung auswirkt.
Ich muss sagen, am liebsten, wenn ich mich belohnen will, trinke ich eine Cola.
Leistungssportler sein, im speziellen Handballprofi, bedeutet auch Verzicht. Ständig unterwegs sein, weg von der Familie, das bedeutet Stress. Weniger für den Körper, mehr für den Kopf.
Ja, die Motivation ist es dann einfach, du lebst eigentlich in deiner eigenen kleinen Welt. Du trainierst ein, zweimal, fährst zum nächsten Spiel und dann geht das den nächsten Tag wieder so los. Aber halt das, was wirklich dich zermürbt, sind diese Reisen, wo du dann 9, 10, 11 Stunden unterwegs bist und dann einfach eigentlich nur noch froh bist, wenn du abends im Hotel bist.
Wie vertreibt man sich eigentlich die Zeit, wenn man
ständig unterwegs ist?
Wir haben eigentlich eine ganz nette Pokerrunde bei uns im Bus. Wir sind meistens so 5-6 Leute und so vertreiben wir uns unsere Zeit.
Also der Pekeler wird auf Reisen zum Pokeler, aber wie sehr kann ein Handballprofi bei so einer hohen Belastung eigentlich zu Hause noch mitmachen?
Also ich bin jemand, der extrem viel macht zu Hause. Ich hasse es, wenn Sachen einfach nur rumstehen und ja, sie keiner anpackt. Von da muss man schon sagen, dass meine Frau ja mehr macht, weil sie momentan noch in Mutterschutz ist. Aber ich versuche ihr so gut es geht oder wobei auch immer zu helfen. Von da kann ich sagen, ich mache viel, sie macht auch viel. Von da passt das ganz gut. Wo ich mich immer ein bisschen drücke, ist vorm Bügeln.
Vorm Bügeln? Warum?
Ja, fürs Bügeln habe ich irgendwie nicht das Händchen.
Wir lernen also, bügeln müssen andere im Hause Pekeler. Und wer bringt die Kinder ins Bett?
Ist gerade eine schwierige Phase, weil bei meiner älteren Tochter, die wird ja jetzt 4, da wir momentan so viel weg sind, habe ich es momentan schwer, sie ins Bett zu bringen. Momentan darf ich es nicht machen. Aber unsere jüngere Tochter, die bringe ich auch schon mal ins Bett.
Ja, so sieht er also aus. Ein Ausschnitt oder ein Abschnitt, ein Teilbereich des langen Weges zu Olympia 2020 in Tokio für Hendrik Pekeler vom THW Kiel. Übrigens, nach Erscheinen dieser Folge geht es für Pekeler zur Nationalmannschaft. Pekeler steuert auf die 100 Länderspiele für die DHB-Auswahl zu.
Klar, es ist eine Ehre, wenn du für Deutschland spielen darfst, wenn du zu den besten 16, 20 Spielern gehörst und dein Land vertreten darfst. Ich glaube, die Ziele sind in beiden Mannschaften ähnlich. Und wir sind eigentlich auch eigentlich im gleichen Aufbau. Jetzt mit Christian Prokop haben wir jetzt seit 1,5 Jahren einen neuen Trainer, hier mit Philipp Bicher einen neuen Trainer. Da sieht man, dass es einfach so in die gleiche Richtung geht.
Perfekt, dann sage ich schon mal vielen Dank, Hendrik Pekeler.
Ja, bitteschön.
Ziemlich ehrliche Worte, oder?
Ja, allerdings. Und auch ein straffes Programm finde ich eh immer krass für die Handballer, was die für einen Rhythmus haben so in so einer Saison. Und in dieser speziell, weil die Qualifikation für Olympia steht noch an. Und dann auch noch die Europameisterschaft Anfang Januar, die übrigens in Österreich, Schweden und Norwegen stattfindet. Finde ich total sinnvoll.
Da liegt ja alles auf einem Fleck. Ne?
Vielleicht ist das aber auch schon die Olympia-Quali, wie nämlich vor den Spielen in Rio. Da sind sie Europameister geworden und waren damit frühzeitig schon direkt qualifiziert für die Olympischen Spiele. Vielleicht klappt das diesmal ja wieder.
Auf der einen Seite wahrscheinlich der schwerste oder der schwierigste und auf der anderen Seite auch der einfachste Weg. Weiß ich nicht ganz genau.
Und der spektakulärste.
Und der spektakulärste in jedem Fall. Tja. Wir sind damit dann eigentlich auch schon fast wieder durch, oder? Mit dieser Podcast-Episode?
Nee, stimmt nicht. Nicht nur fast. Wir sind durch.
Wir sind durch. Am 24. wieder, wenn ihr mögt.
Genau, 24. Was haben wir jetzt? Dann November schon.
Ja. Und dann sind es auch nur noch 8 Monate.
Genau. Bis dahin.
Tschüss.
Kommen Sie ran.
It's gold again. Gold für Fabian Armbücher.
Go to Tokyo to go. Der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich.
Tor!
Deutschland ist Olympiasieger!
In der ARD Audiothek und auf sportschau.de.